Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am 27. Januar 1945 wurden die Tore der Hölle geöffnet, Auschwitz. Das hat heute Israels Präsident Rivlin gesagt. Klare und wahre Worte. Wir berichten gleich zu Beginn über die Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, heute in Jerusalem. Weitere Themen bis Mitternacht. Der Bundesinnenminister verbietet die Rechtsextremistengruppe Combat 18. Die SPD hat einen Fuß in der Tür zum Rauswurf ihres umstrittenen Mitglieds Thilo Sarrazin. Und beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat heute Angela Merkel ihre Rede gehalten. Das und mehr mit Christine Heuer im Studio. Guten Abend. Am 27. Januar 1945 haben sowjetische Truppen die Überlebenden im Vernichtungslager Auschwitz befreit. Eine von ihnen war die heute 92-jährige Gisele Sykowitsch, die sich an diesen Tag vor 75 Jahren so erinnert.
Warum freue ich mich nicht? Warum fühle ich nicht leicht? Warum lächle ich nicht? Warum sage ich nicht Halleluja? Warum nicht? Habe ich gedacht, ich bin krankselig geworden.
Die Holocaust-Überlebende Gisele Sykowitsch über ihre Empfindungen an dem Tag, an dem Auschwitz befreit wurde. So hat sie es gestern dem deutschen Bundespräsidenten bei einer Begegnung in Jerusalem geschildert. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht war dabei und auch heute wieder bei der offiziellen Gedenkfeier in Yad Vashem. Frank-Walter Steinmeier durfte dort als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten.
Bundespräsident Steinmeier bekannte sich zur deutschen Schuld am industriellen Massenmord an 6 Millionen Juden. Die deutsche Verantwortung, die aus der Schuld erwachse, vergehe nicht. Er wünschte, so der Bundespräsident, er könne sagen, wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt. Das kann ich nicht sagen, wenn unter dem Deckmantel angeblicher Kritik an israelischer Politik kruder Antisemitismus hervorbricht. Das kann ich nicht sagen, wenn nur eine schwere Holztür verhindert, dass ein Rechtsterrorist an Yom Kippur in einer Synagoge in Halle ein Blutbad anrichtet.
A bloodbath in a synagogue in the city of Halle on Yom Kippur.
Die dominierende Figur des Gedenkens an die Befreiung von Auschwitz aber war Russlands Präsident Wladimir Putin. Er erschien fast eine halbe Stunde zu spät zu der Veranstaltung und wurde dennoch mit Applaus empfangen. Kurz zuvor hatte Putin gemeinsam mit dem israelischen Staatspräsidenten Rivlin und Ministerpräsident Netanyahu ein Denkmal zur Erinnerung an die Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg eingeweiht. Die Regierungen Russlands und Israels demonstrierten unübersehbar ihre Allianz. Putin erinnerte in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem daran, dass die Nazis Helfer aus anderen Nationen hatten. Er verzichtete aber darauf, im Geschichtsstreit mit der polnischen Regierung um die Mittäterschaft während der Zeit der Hitler-Diktatur erneut Polen zu beschuldigen.
Так на Україні погибло порядка 1,4 мільйона євреїв.
Stattdessen betonte Putin, es seien 1,4 Millionen ukrainische Juden ermordet worden, 220.000 litauische und 75.000 lettische Juden. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu beschwor, es dürfe nie wieder eine Shoah geben. Mit der Gründung des Staates Israel habe das jüdische Volk die Konsequenz aus dem Holocaust gezogen.
Auschwitz is more than the ultimate symbol of evil.
Auschwitz ist mehr als das ultimative Symbol des Bösen. Es ist auch das ultimative Symbol jüdischer Machtlosigkeit. Es ist die Kombination, was passieren kann, wenn unser Volk keine Stimme, kein Land und keinen Schutzschild hat. Heute haben wir eine Stimme, ein Land und einen Schutzschild.
Today we have a voice, we have a land and we have a shield.
Netanyahu dankte für das Opfer, das die Alliierten gebracht hätten, um die Welt von der Hitler-Diktatur zu befreien. Hätten diese nicht ihr Opfer gebracht, dann gäbe es heute überhaupt keine Überlebenden aus dem jüdischen Volk, sagte Netanyahu. Wie der israelische Ministerpräsident warnte auch US-Vizepräsident Pence vor der größten antisemitischen Gefahr heute. Er forderte die Solidarität der anwesenden 48 Staats- und Regierungschefs im Kampf gegen den iranischen Staatsantisemitismus.
In that same spirit, we must also stand strong.
In diesem Geist müssen wir zusammenstehen gegen den führenden Staatspropagandisten des Antisemitismus, gegen die Regierung, die den Holocaust leugnet als Teil ihrer staatlichen Politik und die damit droht, Israel von der Landkarte auszuradieren. Die Welt muss zusammenstehen gegen die Islamische Republik Iran. Pence Aufforderung, gemeinsam gegen den iranischen Israel-Hass vorzugehen, waren die konkretesten Worte zur Frage, wie Antisemitismus künftig bekämpft werden könne.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Jerusalem. Combat 18 gilt vielen als bewaffneter Arm der in Deutschland seit 2000 verbotenen rechtsextremen Vereinigung Blood and Honor. Immer wieder wird über mögliche Verbindungen von Combat 18 zum Verdächtigen im Mordfall Walter Lübcke in Kassel berichtet und auch zum NSU. Heute hat Innenminister Horst Seehofer Combat 18 verboten nach Razzien in mehreren Bundesländern. Gudula Geuter berichtet aus Berlin.
Es ist ein Verbot mit Ansage. Die Forderung ist alt. Als der rechtsextremistische Hintergrund des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke manifest wurde, zählten Vereinsverbote dann auch zu den Maßnahmen, die Bundesinnenminister Horst Seehofer ankündigte. Und jeder wusste, gemeint war Combat 18. Heute durchsuchten seit dem frühen Morgen über 200 Polizisten Wohnungen führender Vereinsmitglieder in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Neben Handys, Laptops und Datenträgern wurden auch waffenrechtlich relevante Gegenstände beschlagnahmt, wie das Bundesinnenministerium es ausdrückt, NS-Devotionalien und Propagandamittel. Combat 18 entstand Anfang der 90er Jahre in Großbritannien als rechtsextremistische Saalschutztruppe. Der Name steht für Kampfgruppe Adolf Hitler. In Deutschland wurden erste Strukturen vor gut 20 Jahren öffentlich bekannt. Ideologisch ist die Gruppe verbunden mit der schon vor 20 Jahren verbotenen rassistisch-neonazistischen Blood and Honor. Nach Einschätzung der Behörden ist Combat 18 Deutschland mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt. Als Verbotsgründe nennt denn Herbert Reul, Innenminister in Nordrhein-Westfalen.
Weil sich dieser Verein nach umfassender Prüfung zum einen gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet, weil er ferner nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderläuft und weil er sich außerdem gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Bei den Anhängern von Combat 18 ist von einer Waffenaffinität und einer individuellen Gewaltbereitschaft auszugehen.
Dadurch, dass sich der Verein in die Tradition der britischen Vereinigung stelle, so das Bundesinnenministerium, genieße er in der Szene Strahlkraft und Ansehen, werde als Symbol des gewaltbereiten Rechtsextremismus verehrt. Dabei trete die Gruppierung selten öffentlichkeitswirksam in Erscheinung. Ihre neonazistische Ausrichtung werde sichtbar vor allem durch die Musik mit rechtsextremistischen und antisemitischen Texten, die sie vertreibe, dadurch, dass sie entsprechende Konzerte veranstalte und einschlägige Merchandising-Artikel vertreibe. Öffentlich gefordert wurde das Verbot vor allem, nachdem schon in den Ausschüssen, die die NSU-Morde untersuchten und in Verbindung mit dem Mord an Walter Lübcke, Kennverhältnisse der mutmaßlichen Täter zu Mitgliedern mindestens vermutet wurden. In der Erklärung des Innenministeriums wird darauf nicht direkt Bezug genommen. Mitglieder von Combat 18 seien aber wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt worden. Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser befindet jetzt:
Das Verbot ist richtig, aber es kommt leider auch erst viel zu spät.
Denn
es ist noch nicht lange her. Da hat man im Bundesinnenministerium von Combat 18 nichts wissen wollen. Denn trotz vieler Indizien und Hinweise auf Combat 18-Strukturen in Deutschland hieß es gegenüber kritischen Fragen aus dem Bundestag immer, diese Strukturen gäbe es nicht.
Ähnlich kritisiert das auch die Grüne Irene Mihalic. Der CDU-Innenpolitiker Matthias Mittelberg dagegen wirbt um Verständnis für die Dauer des Verfahrens. Im konkreten Fall habe die Struktur im Verborgenen und verteilt über Bundesländer gearbeitet.
Wir dürfen auf gar keinen Fall das Risiko eingehen, dass wir ein solches Vereinsverbot aussprechen und dann nachher, es wird in der Regel immer geklagt, dann nachher in einem Klageverfahren möglicherweise der Bund oder die Behörden dann unterliegen.
Die meisten, die sich äußern, begrüßen das Verbot als ein Element neben Beobachtung der Szene, Jugendbildung oder, im Fall von Mittelbergs CDU, mehr Kompetenzen für die Ermittler.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin und am Telefon ist Martina Renner, Innenpolitikerin bei der Linken, Sprecherin für antifaschistische Politik in ihrer Fraktion. Guten Abend, Frau Renner.
Guten Abend.
Combat 18 hat in Deutschland nur 20 Mitglieder. Warum ist die Gruppe trotzdem so gefährlich?
Combat 18 ist die maßgebliche Struktur des Rechtsterrors in Europa. Man hat in der Vergangenheit Anschläge ausgeübt, auch unter Einsatz von Sprengsätzen. Man trainiert im Ausland mit Schnellfeuerwaffen. Man hat clandestine Strukturen aufgebaut und die sind darauf gerichtet, tatsächlich die Ideologie der Rechten mit Gewalt, mit Terror zur Geltung zu bringen.
Und dann können auch 20 Leute großen Schaden anrichten.
Natürlich, es ist doch nicht die Frage, ob das jetzt 5, 20 oder ich gehe tatsächlich von einer anderen Zahl, vielleicht 40 oder 60 Mitgliedern aus, sondern inwieweit diese Struktur hoch vernetzt ist, inwieweit sie über Waffen und Sprengstoff verfügt und insbesondere inwieweit sie auch trainiert ist und bereit ist, Rechtsterror auszuüben. Das wissen wir alles von Combat 18 und deswegen ist das Verbot heute natürlich richtig, wenn auch viel zu spät.
Zu spät? Zu spät wofür, Frau Renner?
Ja, Combat 18 ist der militärische Arm, der bewaffnete Arm eines internationalen militanten Neonazi-Netzwerks Blood and Honor, Blut und Ehre, das 2000 verboten wurde. Und jetzt, 20 Jahre später, macht man sich auf den Weg, quasi den gefährlichsten Teil von Blood and Honor zu verbieten. Das ist natürlich ja, Jahrzehnte zu spät. Und zum anderen, für mich maßgeblich gerade auch heute, wir haben monatelang von den Innenministern gehört, man bereitet so ein Verbot vor. Was wird in der Zeit in der militanten Szene passiert sein? Die haben sich auch vorbereitet. Die haben Waffen beiseite geschafft, die haben Dokumente vernichtet, die vielleicht Auskunft über Finanzströme geben. Die haben Handys aus den Wohnungen wegbringen lassen und ähnliches mehr. Ich gehe nicht davon aus, dass heute tatsächlich maßgebliche Beweise auch festgestellt wurden, die auf diese Vernetzung, auf diese Struktur Hinweis geben.
Ja, aber nun sagt ja die Union, man musste auf Nummer sicher gehen, Beweise sammeln, damit Combat 18 nicht hinterher Chancen hat, erfolgreich zu klagen. Was daran ist falsch?
Dass man Verbote gut vorbereitet, ist richtig. Aber man muss dann im Vorfeld nicht das Ganze zum politischen Programm erheben. Immer und immer wieder darüber reden. So ein Verbot muss überraschend kommen. Es muss auch gegen alle in Frage kommenden Aktivisten und Funktionären dieses Rechtsterrornetzwerkes geführt werden. Da habe ich heute auch große Zweifel, weil bestimmte Personen, zum Beispiel der Spiritus Rector von Combat 18, Thorsten Heise, mit Wohnsitz in Thüringen fehlt. Und dann kann so ein Verbot auch sinnvoll sein, aber es gibt noch eine zweite Einschränkung.
Nee, lassen Sie mich kurz da, Frau Renner, mal nachfragen. Es ist über Combat 18 im Zusammenhang mit Rechtsextremismus immer wieder diskutiert worden. Ist die Gruppe da nicht sowieso automatisch gewarnt, wenn sie immer im Zusammenhang mit rechten Terrorakten und Mordfällen genannt wird? Dann wissen die doch ohnehin, dass die Behörden hinter ihnen her sein können.
Das Gegenteil ist richtig. Combat 18 konnte sich eigentlich viele Jahre lang in Sicherheit wiegen, weil zum Beispiel im Verfassungsschutzbericht, der jährlich erscheint, durch das BfV in Köln diese Gruppierung gar nicht erwähnt wurde. Oder die Bundesregierung zum Beispiel auf meine kleinen Anfragen zu Combat 18 gesagt hat, nein, es gibt gar keine bundesweite Struktur und sie sehen auch keine Gefahr des Rechtsterrors.
Aber spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke wird ja Combat 18 immer im Zusammenhang mit Rechtsterrorismus erwähnt.
Aber erst seitdem. Davor gab es eine ganz andere Erzählung aus dem Innenministerium zu Combat 18. Und ich sage auch, der zweite Moment nach 2000 hätte natürlich der Mord an Walter Lübcke sein müssen, die Verbindung der Neonazi-Szene in Kassel mit dieser Struktur. Und dann kann es nicht ein halbes Jahr dauern, bis man so ein Verbot vorbereitet hat. Ich glaube tatsächlich, die Wirksamkeit, die muss man in Zweifel ziehen. Und zum Zweiten, wir wissen halt auch, solche Strukturen reorganisieren sich relativ schnell, treffen sich wieder unter neuem Namen. Und wenn man dort nicht nachfasst, also zum Beispiel jede Wiederbetätigung, auch dann mit Repression belegt, dann wird so eine Struktur das nicht wie jetzt als Moment der Schwächung begreifen, sondern einfach eine Frage, inwieweit man sich in Zukunft blackendiert, ein bisschen tarnt, vielleicht im Ausland auch seine Strukturen irgendwie weiter schützt und dann einfach weitermachen.
Trotzdem unterstellen Sie ja dem Bundesinnenminister, dass er einfach zu spät gehandelt hat.
Ja.
Unterstellen Sie ihm auch, dass er dafür Gründe gehabt hat?
Naja, über die Gründe kann man nur spekulieren. Das finde ich sehr schwierig, ob vielleicht an dem Verbot nichts zielgerichtet gearbeitet wurde, ist das eine. Oder ob es Störfeuer aus den Verfassungsschutzbehörden gab, weil gerade diese Struktur, und so gehe ich davon aus, massiv mit menschlichen Quellen der entsprechenden Verfassungsschutzämter durchsetzt war und man gegebenenfalls, und das ist auch ein Erfahrungswert, erst diese Quellen zurückziehen wollte, abschalten wollte und sicher gehen wollte seitens zum Beispiel der VS-Behörden, dass sie nicht in den Fokus der Verbotsverfügung geraten.
Also Sie glauben, da wurde absichtlich Handeln verzögert, um V-Leute rauszuholen?
Also das Zögern von Verbotsverfügungen im Zusammenhang mit rechtsterroristischen Organisationen, aber auch im Bereich islamistisch-dschihadistischer Terrorismus, das ist nachweisbar. Oftmals wird so eine Verbotsverfügung durch die Innenministerien auf den Weg gebracht und dann kommen die Verfassungsschutzbehörden und sagen, macht mal bitte langsam, wir müssen erstmal schauen, irgendwie, dort haben wir Quellen platziert. Wir müssen gucken, wie wir mit diesen jetzt umgehen, sie gegebenenfalls abschalten oder ihr gebt uns die Gewähr, dass bei diesen Quellen nicht durchsucht wird. Und dieser Prozess in der Abstimmung zwischen den Innenministerien und den Verfassungsschutzbehörden, der kostet oftmals ganz viel Zeit. Und ich kenne sogar einige Fälle, wo am Ende dieser Abstimmung stand, dass man auf das Verbot verzichtet hat.
Das ist ein schwerer Vorwurf, den Sie da gerade erheben. Haben Sie Beweise dafür, dass etwas dergleichen geschehen ist jetzt beim Verbot von Combat 18?
Beim Verbot von Combat 18 kann ich es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber aus meiner Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss, wie auch aktuell im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss, sind mir solche Fälle aus den Akten bekannt und ich könnte dann auch an den einzelnen Stellen sagen, wo entsprechend interveniert wurde.
Aber für Combat 18 können Sie dafür keine Beweise liefern?
Das natürlich nicht, weil dieser Vorgang ist derzeit nicht Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Ich wünsche mir aber sehr, dass im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke man sich in Hessen dazu durchringt, dort ein solches parlamentarisches Gremium auf den Weg zu bringen und vielleicht dann auch dieser Frage nachzugehen, welche Rolle die Verfassungsschutzbehörden in Combat 18 hatten.
Die linke Innenpolitikerin Martina Renner im Interview mit dem Deutschlandfunk. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Und das Interview haben wir aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Etappensieg für die SPD. Auf Landesebene in Berlin ist der Parteiausschluss von Thilo Sarrazin heute bestätigt worden. Es ist der dritte Anlauf, den als rassistisch umstrittenen Buchautor loszuwerden. Und noch lange nicht das Ende der Geschichte. Sarrazin ruft jetzt das Bundesschiedsgericht seiner Partei an und ist bereit, notfalls bis vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Der Beitrag von Frank Capellan.
So schnell schießen die Preußen nicht. Noch ist Thilo Sarrazin in der SPD und der umstrittene ehemalige Berliner Finanzsenator dürfte es wohl noch geraume Zeit bleiben. Thilo Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen. Solche Überschriften geben am Mittag die Sache allzu verkürzt wieder. Ich weiß von nichts, lässt der erfolgreiche Buchautor zunächst erklären. Aber wenn das Landesschiedsgericht der Partei so entschieden haben sollte, werde er auf jeden Fall Rechtsmittel einlegen. Ich ziehe vor das Bundesschiedsgericht. Mein Anwalt hat schon den entsprechenden Auftrag.
Ich bleibe SPD-Mitglied bis an mein Lebensende.
Das hat der 74-Jährige gern betont, seit die Sozialdemokraten vor 10 Jahren einen ersten Anlauf unternahmen, Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Und dabei soll es nun bleiben, nachdem das SPD-interne Landesschiedsgericht entschieden hat, er soll gehen. Sarrazins Anwalt war der Erste, der dies am Nachmittag bestätigte. Jetzt also die nächste Runde. Bundesschiedsgericht der SPD, auch ordentliche Gerichte will er notfalls anrufen. Bis vors Bundesverfassungsgericht werde ich ziehen, um den Ausschluss abzuwenden.
Die SPD möchte offenbar eine kritische Diskussion über den Islam und die Muslime verhindern und damit wird sie scheitern.
Prophezeit der Autor mit Blick auf das nunmehr dritte Ausschlussverfahren gegen ihn. Den ersten Anlauf gab es schon 2010. Damals war es ein Parteichef namens Sigmar Gabriel, der seiner Generalsekretärin Andrea Nahles auftrug, die Sache zu regeln. Sarrazin hatte das Buch »Deutschland schafft sich« abgeschrieben und vor Zuwanderern gewarnt, Menschen, die ständig neue Kopftuchmädchen produzierten. 2011 hatte es dann einen Vergleich zwischen Sarrazin und der Partei gegeben. Der Ruheständler und Publizist mit Millioneneinnahmen versicherte, weder sozialdemokratische Werte verletzen noch Migranten diskriminieren zu wollen. Das sorgte für Unmut bei den Genossen.
Gleichwohl brauchen wir jetzt einen Schlussstrich,
erklärte seinerzeit Andrea Nahles, doch der Frieden war nicht von Dauer. 2018 schrieb Thilo Sarrazin ein neues Buch, feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Seine These, steigende Geburtenzahlen der Muslime gefährden die offene Gesellschaft, die Demokratie und den Wohlstand in unserem Land. Damit reichte es den Genossen einmal mehr. Das Kreisschiedsgericht der Partei in Charlottenburg-Wilmersdorf, dort wo er gemeldet ist, urteilte im Sommer vergangenen Jahres, das ist antimuslimisch und rassistisch, der Antragsgegner wird aus der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ausgeschlossen. Alles andere als eine Bestätigung dieses Spruchs durch das Berliner Landesschiedsgericht der SPD wäre heute eine Überraschung gewesen, genauso wie ein Einlenken des Beschuldigten.
Ich bin Mitglied der SPD und ich bleibe das.
Thilo Sarrazin will sich also weiter wehren. Er benutzt seine prominente Stellung als SPD-Mitglied bewusst, um den Verkauf seiner Bücher anzukurbeln. Auch das war ihm im laufenden Verfahren vorgehalten worden. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte es begrüßt, dass die Kreisschiedskommission seiner Berliner Partei im letzten Jahr einen Ausschluss für rechtens hielt. Heute hält er sich noch mit einer Reaktion zurück. Die Landesschiedskommission habe eine Frist zur Verschwiegenheit gesetzt bis morgen 10 Uhr. Daran halte er sich.
Frank Capellan berichtete. Nach Donald Trump und Greta Thunberg stand heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos Angela Merkel im Mittelpunkt des Interesses. Die deutsche Kanzlerin beschwor die Kontrahenten im Klimastreit miteinander zu sprechen, egal wie verhärtet die Fronten seien. In ihrer Rede nannte sie den Klimaschutz eine Frage des Überlebens. Sabrina Fritz hat mehr.
Es ist Ihres 12. Mal, dass ich die Ehre habe, Sie begrüßen heißen zu dürfen.
So der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab. Die deutsche Bundeskanzlerin hat wohl bei keinem anderen ihrer Besuche in den Schweizer Bergen die Welt auf so große Veränderungen vorbereitet.
Diese Transformation heißt im Grunde, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen.
Dies sei eine Frage des Überlebens, so Merkel wörtlich. Aber der erfahrenen Politikerin ist auch klar, dass nicht alle Menschen diesen neuen Weg so einfach mitgehen werden.
Und die Unversöhnlichkeit und die Sprachlosigkeit, die zum Teil herrscht zwischen denen, die den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen, die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen. Aber es sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander.
In Davos kommen in der Tat Menschen aus völlig verschiedenen Bereichen zusammen. Vorstandsvorsitzende wie die neue SAP-Spitze, die Chefin von Greenpeace oder UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Für viele ist ein umweltfreundlicheres Wirtschaften ein Thema, aber nicht für alle. Gerade Tech-Unternehmen wie auch SAP sorgen sich vor größerer Regulierung oder einer Digitalsteuer. Auch darüber wurde in Davos heute beraten. Angela Merkel diskutierte bei einem Mittagessen mit Unternehmern aus aller Welt. Dabei ging es vor allem um die Biotechnologie. Auch wenn ihre Rede sich erwartungsgemäß zur Hälfte mit der Klimapolitik beschäftigte, ihr zweiter Schwerpunkt war die künftige Rolle Europas. Bis jetzt, so die deutsche Bundeskanzlerin, seien immer Länder zur Europäischen Union dazugekommen. Jetzt würde mit Großbritannien zum ersten Mal ein Mitgliedsland die EU verlassen. Der neuen EU-Kommission gab sie aber auch einen Rat mit auf den Weg.
Europa muss, wenn es dem Anspruch entsprechen soll, den Ursula von der Leyen und die neue Kommission formuliert hat, eine geopolitische Kommission zu werden, sicherlich seine Stimme klarer erheben.
Wie schon vor 2 Jahren, als Angela Merkel ebenfalls nach dem amerikanischen Präsidenten in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum sprach, war auch diesmal ihre Rede eine Art Gegengewicht zur America-First-Politik des Amerikaners. Merkel griff den amerikanischen Präsidenten Trump zwar nicht direkt an, erlaubte sich aber zum Ende einen kleinen Seitenhieb.
Wir sind nicht so von der Sorte, dass wir den ganzen Tag darüber sprechen, was bei uns super läuft, sondern meistens halten wir uns damit auf, was nicht so läuft. Da sind die Kulturen unterschiedlich.
Für diesen Hinweis erntete sie einige Lacher.
Sabrina Fritz berichtete aus Davos und um 23.34 Uhr machen wir weiter mit aktuellen Kurzberichten. Die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beunruhigt die Menschen weltweit. Die WHO gibt nach einem neuerlichen Krisentreffen aber Teilentwarnung. Dietrich Karl Meurer.
Für China sei der Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit eindeutig ein Notfall. Aber es handele sich noch nicht um einen globalen Gesundheitsnotstand. Er könne sich jedoch noch dazu entwickeln. Das sagte am Abend in Genf WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus. Zuvor hatte ein Expertengremium 2 Tage über die mit dem Virus verbundenen Gefahren beraten. Die Mitglieder des Komitees seien sich nicht einig gewesen in der Beurteilung der Lage. Tedros Ghebreyesus sagte, noch wisse man sehr wenig über das Coronavirus, das Husten, Fieber, Atembeschwerden, aber auch Lungenentzündungen auslösen kann. Die Infektionen beschränkten sich hauptsächlich auf Personen, die Kontakt zu Erkrankten hatten, entweder als Angehörige oder Pflegekräfte. Derzeit hält die WHO Reisebeschränkungen nicht für notwendig. Für sinnvoll erachte man jedoch Untersuchungen von Reisenden, etwa an Flughäfen. Alle Länder sollten sich darauf vorbereiten, Infizierte zu erkennen und zu behandeln. Zum Schutz vor Ansteckung rät die Weltgesundheitsorganisation unter anderem zum Händewaschen mit Seife sowie zum Abdecken von Mund und Nase beim Husten und Niesen.
Der Internationale Gerichtshof hat Myanmar zum sofortigen Schutz der muslimischen Rohingya-Minderheit vor einem Völkermord verpflichtet. Ludger Katzmierzak.
Myanmar müsse sofort Maßnahmen ergreifen, um einen Völkermord an der muslimischen Minderheit im Land zu verhindern. Außerdem sei es die Pflicht des Staates, mögliche Verbrechen der Armee zu ahnden, urteilte das Gericht. Die Ermordung tausender Rohingya und die systematische Vertreibung von mehr als 700.000 Männern, Frauen und Kindern betrachtet der IGH als erwiesen. Die Richter verpflichteten Myanmar daher, innerhalb von 4 Monaten einen Report über die eingeleiteten Maßnahmen einzureichen. Alle 6 Monate müssten weitere Berichte folgen, um deren Wirksamkeit überprüfen zu können. Während der 3-tägigen Anhörungen im Dezember hatte Myanmars de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi bereits eingeräumt, dass Soldaten der Armee vereinzelt Kriegsverbrechen begangen hätten. Die Täter, so die Friedensnobelpreisträgerin, würden aber von den Militärgerichten zur Verantwortung gezogen. Das Richtergremium machte deutlich, dass die Rohingya im Land dennoch gefährdet seien und einen besseren Schutz verdienten. Mit seiner Entscheidung gab das oberste Gericht der Vereinten Nationen einer Klage Gambias statt. Der afrikanische Staat hatte den Fall stellvertretend für mehr als 50 islamische Länder vor den IGH gebracht.
Jeder 5. Klinikarzt denkt nach einer Umfrage des Marburger Bunds wegen zu hoher Belastung über einen Berufswechsel nach. Mirjam Meinhardt.
Jeder 5. Klinikarzt denkt ans Aufhören. Zu viel Arbeit, zu viel Zeitdruck und immer mehr Bürokratie machen angestellten Ärztinnen und Ärzten in Krankenhäusern offenbar zu schaffen. Die Mehrheit der Befragten fühlt sich im Alltag stark belastet oder überlastet, sagt die Präsidentin des Marburger Bundes, Susanne Jona. Die große Arbeitsbelastung lässt sich auch an den geleisteten Überstunden ablesen. Angestellte Ärztinnen und Ärzte geben an, im Schnitt 6,7 Überstunden pro Woche zu leisten. Jeder 5. macht pro Woche sogar 10 bis 19 Überstunden. Fast 3/4 der Befragten haben auch deshalb das Gefühl, dass die Arbeitsbedingungen ihre eigene Gesundheit strapazieren. Viel Arbeitszeit geht für Bürokratie drauf. Verwaltungs- und Organisationsaufgaben sind nach Angaben der Befragten in den letzten Jahren stetig mehr geworden. Mehr als die Hälfte muss sich pro Tag 3 oder mehr Stunden mit Bürokratie rumschlagen. Diese Arbeit könnte oft auch von Schreibdiensten oder Sekretariaten erledigt werden. Das würde den Medizinern mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit geben.
Bei einem Schulbusunfall in Thüringen sind 2 Kinder ums Leben gekommen. Oliver Gussor.
Bei einem schweren Busunfall in Berka vor dem Hainich im Wartburgkreis in Thüringen sind 2 Kinder ums Leben gekommen. 5 weitere wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen. Die Welt für die Wartburg-Region und für Thüringen hat sich verändert, sagte Landrat Reinhard Krebs auf einer Pressekonferenz in Eisenach. Gegen 7.30 Uhr geriet der Bus nach Polizeiangaben mit insgesamt 22 Grundschulkindern in einer Senke ins Schlittern. Auf glattem Kopfsteinpflaster und bei Nebel ist der Schulbus offenbar einen Hang hinuntergerutscht und hat sich mehrfach überschlagen. Die Feuerwehr musste den Bus mit speziellen Geräten anheben. Dabei fanden die Helfer die beiden toten 8-jährigen Kinder. 5 weitere Kinder wurden schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Sie befinden sich nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr. Die anderen Kinder, alle zwischen 8 und 11 Jahre, wurden leicht verletzt. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder ein Fehlverhalten des Fahrers. In der Schule werden Kinder, Eltern und Lehrer von Seelsorgern und Psychologen betreut.
An der Wall Street hat der Dow Jones nachgegeben. Er verlor 0,1% auf 29.161 Punkte. Der Nasdaq rückte 0,2% auf 9.402 Punkte vor. Und die deutschen Börsendaten, die hat heute Ulla Herrmann für Sie.
In Frankfurt tagte der Rat der Europäischen Zentralbank. Wie erwartet blieben die Zinsen im Euroland bei 0%. An der Frankfurter Börse spielte das daher kaum eine Rolle. Stattdessen schaute man nach China. Die Pekinger Regierung riegelt wegen der neuartigen Lungenkrankheit Millionen Städte ab. Die USA raten zu größerer Vorsicht bei Reisen in China. Und auch die Investoren wurden deshalb nervös, sorgten sich wegen der wirtschaftlichen Folgen des grassierenden Virus. Am Nachmittag entfernte sich der Frankfurter DAX immer weiter von seinen Rekordständen des Vortages. Am Ende verlor er 127 Punkte auf 13.388. Wenn weniger geflogen und verreist wird, trifft es vor allem die Hotels, die Reisekonzerne und die Luftfahrtbranche. Aktien der Lufthansa fielen allerdings nur um rund 0,5%. Die deutsche Fluggesellschaft baut um. Unternehmensteile wie die Wartungssparte könnten an die Börse gebracht werden, spekulierten Investoren. Der Autozulieferer Schaeffler hat seinen 89.000 Mitarbeitern inzwischen Reisen nach China verboten. Dort betreibt Schaeffler 8 Werke. Die Aktie des Autozulieferers gibt ähnlich stark nach wie Papiere der Lufthansa. Gegen den Trend hingegen verteuerten sich Aktien von Wirecard. Der seit Mitte Januar amtierende Chefaufseher des Münchner Bezahldienstleisters Thomas Eichelmann hat eine Sonderprüfung der Bücher initiiert. Das Gremium soll helfen, die Vorwürfe von Bilanzierungstricks zu entkräften. An der Frankfurter Börse fassten Anleger wieder etwas mehr Mut. Die Aktie von Wirecard sprang an der DAX-Spitze um 4,5% nach oben.
Ulla Herrmann mit den deutschen Börsendaten. Nach Protesten der Bevölkerung hat die griechische Regierung heute versprochen, die offenen Flüchtlingslager auf den Ägäisinseln bis zum Sommer zu schließen. Allerdings hat Athen gleichzeitig den Bau neuer, geschlossener Lager auf den Inseln angekündigt und damit bereits neuen Protest programmiert. Der Beitrag von Thomas Bormann.
2 Tage lang hatten Bewohner und Lokalpolitiker der Ägäisinseln gegen die völlig überfüllten Flüchtlingslager vor ihren Haustüren protestiert. Da klangen die Worte des neuen griechischen Migrationsministers Notis Mitarakis heute Mittag zunächst wie eine Erlösung. Die offenen Lager, die zurzeit die Inseln so schwer belasten, werden endgültig im Sommer dieses Jahres schließen. Diesen Plan werden wir umsetzen. Die Ernüchterung kam aber schon im nächsten Satz des Ministers. Die offenen Lager werden geschlossen, stattdessen soll es geschlossene Lager geben, wiederum auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos. Wir sind uns einig, dass es geschlossene Zentren geben wird. Nur über die Größe sind wir uns noch nicht einig. Die geschlossenen Lager sollen jeweils im Inselinneren gebaut werden, fernab von Siedlungen. Flüchtlinge sollen diese Lager nicht verlassen dürfen. Mit anderen Worten, es wären Gefängnisse. Hilfsorganisationen haben bereits protestiert, das sei gegen die Menschenrechte. Yorgos Dantsos, der Bürgermeister von Samos, würde auf seiner Insel allenfalls ein kleines Registrierzentrum akzeptieren, wo neu ankommende Flüchtlinge Papiere bekommen und dann gleich weiterverteilt werden aufs griechische Festland oder in andere EU-Länder. Bürgermeister Dantsos: Aber es darf kein neues Lager geben, das dann wieder 7000 Menschen beherbergt. Auf einer so kleinen Insel wie der unseren geht das nicht. Das akzeptieren wir nicht. Wir haben ja nicht einmal die nötige Infrastruktur mit Wasserquellen und Kläranlagen. Das geht nicht. Trotzdem, die neue griechische Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mitsotakis will die geschlossenen Lager bauen. Das ist keine neue Idee von heute. Das hatte die Regierung schon im Herbst angekündigt. Damals hatte sie auch versprochen, die Asylverfahren zu beschleunigen. Bislang sei aber nichts geschehen, kritisieren die Inselbürgermeister. Und die Flüchtlinge selbst, sie fürchten, in geschlossenen Lagern könnte es noch schlimmer werden, obwohl ihr Alltag jetzt schon die Hölle sei, meint dieser junge Mann aus Afghanistan.
No water, no electricity, weather is really cold. We cannot sleep in the tent to weather cold.
Es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom, es ist kalt, wir können im Zelt gar nicht schlafen vor Kälte, sagt er. Auch er würde lieber heute als morgen die Insel Lesbos verlassen und weiterziehen aufs griechische Festland oder irgendwohin nach Europa. Aber er muss auf der Insel bleiben, bis über sein Asylverfahren entschieden ist. So sieht es das Flüchtlingsabkommen vor, das die EU vor 4 Jahren mit der Türkei geschlossen hatte. Mittlerweile sitzen deswegen schon 42.000 Flüchtlinge auf 5 griechischen Inseln fest. Darunter leiden nicht nur die Flüchtlinge, sondern eben auch die Inselbewohner. Wenn sich nicht bald etwas ändert, wollen sie wieder zum Protest auf die Straße gehen.
Thomas Bormann. Die steigenden Flüchtlingszahlen werden auch ein Thema sein, wenn die deutsche Kanzlerin morgen in Istanbul den türkischen Präsidenten trifft. Ein weiterer Schwerpunkt dann ganz sicher die Krise in Libyen. Dorthin hatte Ankara kurz vor der großen Friedenskonferenz am Wochenende in Berlin türkische Soldaten geschickt und offenbar auch syrische Söldner, wie Miriam Staber berichtet.
Von der Entscheidung bis zur tatsächlichen türkischen Präsenz in Libyen hat es nicht lange gedauert. Im vergangenen November schlossen die libysche und die türkische Regierung das Abkommen. Am 2. Januar stimmte das türkische Parlament dem Militäreinsatz zu. Kurz darauf wurden laut Präsident Erdogan 35 türkische Soldaten nach Libyen entsendet. Andere sprechen von rund 80 Soldaten. Nach der Entscheidung sagte Regierungssprecher Ömer Çelik:
Bitte fragen Sie mich nicht nach Details. Zahlen und Kontingente unserer Verbände zu nennen, wäre nicht richtig. Zum einen, weil wir die Sicherheit unserer Soldaten nicht gefährden wollen, zum anderen wegen der Effektivität unserer dortigen Aufgaben. Wir sind nicht in Libyen, um uns mit irgendwelchen Parteien Gefechtshandlungen zu liefern. Die türkischen Streitkräfte werden Einheiten der legitimen, international anerkannten Regierung ausbilden.
Zusätzlich soll die Türkei laut mehreren internationalen Medien rund 2000 syrische Söldner nach Libyen geschickt haben. Im Internet tauchen immer wieder Fotos und Videos auf, die Kämpfer auf dem Weg nach Libyen oder bei ihrer Ankunft dort zeigen sollen. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte stammen diese Söldner unter anderem aus der Region Afrin im Nordwesten Syriens. Diese Region kontrollieren türkische Kräfte oder mit ihnen verbündete Gruppen. Teilweise sollen die Kämpfer radikal islamisch sein. Der Beobachtungsstelle zufolge sind außerdem fast 1700 weitere Milizionäre derzeit zur Ausbildung in der Türkei. Die Regierung in Ankara dementiert sämtliche Berichte. Offiziell bezog sich Präsident Recep Tayyip Erdogan nur auf die türkischen Ausbildungs- und Koordinierungssoldaten, als er vor dem Abflug zum Gipfel in Berlin von positiven Entwicklungen in Libyen sprach.
Die Türkei ist, ob vor Ort oder über Diplomatie, durch ihr Engagement in Libyen der Schlüssel für den Frieden geworden. Nach dem Aufruf zum Waffenstillstand am 8. Januar in Istanbul zusammen mit Putin ist in Libyen Ruhe eingekehrt. Diese Bemühungen haben auch den Boden für den Berliner Gipfel bereitet.
Über mögliche syrische Söldner in Libyen kursieren viele Gerüchte. So sollen sie beispielsweise rund 2000 Dollar pro Monat verdienen. Einige Beobachter gehen davon aus, dass sie direkt vom Militär der libyschen Einheitsregierung bezahlt werden. Andere sagen, die Türkei bezahle den Sold. Auch gibt es Gerüchte, dass ihnen nach ihrem Dienst die türkische Staatsbürgerschaft versprochen worden sei. Aber nicht nur den möglichen Einsatz syrischer Söldner, auch die Libyen-Operation insgesamt sehen in der Türkei einige kritisch. Dazu gehört der türkische Journalist Hakan Aksay.
Statt Bilanz zu ziehen und dann in der Außenpolitik einen Kurswechsel vorzunehmen oder andere diplomatische Maßnahmen zu beschließen, drückt die Türkei in einer Art Panikzustand auf alle Knöpfe gleichzeitig und unternimmt riskante Schritte. Meiner Meinung nach ist Libyen einer dieser riskanten Schritte. Eine falsche Entscheidung, die der Türkei noch Kopfschmerzen bereiten wird.
Bei der Konferenz in Berlin hat sich Präsident Erdogan mit den anderen Teilnehmerstaaten für eine politische Lösung und einen dauerhaften Waffenstillstand in Libyen ausgesprochen. Alle ausländischen Kräfte sollen abgezogen werden. Bis wann und wer den Abzug kontrolliert, sind einige der Fragen, die noch offen sind. Und dazu gehört auch, wer sorgt dafür, dass auch die Söldner abziehen?
Der Beitrag von Miriam Staber. Maulkorb-Gesetz, so nennen kritische Polen das Disziplinargesetz, das das Parlament heute Abend beschlossen hat. Es verbietet Richtern die Entscheidungskompetenz oder Legalität anderer Richter, einer Kammer oder eines Gerichts insgesamt in Frage zu stellen, unter Androhung empfindlicher Strafen. Die EU hat umgehend angekündigt, sich das Gesetz genau anzusehen. Man behalte sich Gegenmaßnahmen vor, hieß es in Brüssel. Aus Warschau meldet sich mein Kollege Florian Kellermann.
Die Debatte im Sejm war kurz, aber dafür umso heftiger. Małgorzata Kidawa-Błońska, die Präsidentschaftskandidatin der rechtsliberalen Oppositionspartei Bürgerplattform, erhob schwere Vorwürfe gegen die Regierung. Das Parlament wird heute entscheiden, dass die Richter nicht mehr unabhängig sein sollen. Das ist ein Staatsstreich. Wir hatten in Polen schon Staatsstreiche, aber noch keinen, der allein dazu diente, Betrüger und in Affären verstrickte Politiker zu schützen. Das Parlament stimmte erneut und endgültig für das von Kritikern sogenannte Maulkorbgesetz. Das Oberhaus, der Senat, hatte es verworfen, der Sejm dessen Bedenken beiseite gewischt. Das Gesetz verbietet es Richtern, die Justizreform der rechtskonservativen Regierungspartei PiS zu kritisieren. Insbesondere sollen sie nicht in Frage stellen, dass die nach der Justizreform ernannten Richter ihr Amt rechtmäßig ausüben. Denn das würde zu Chaos führen, so das Argument der Regierung. Die Opposition hält dagegen, die Justizreform verstoße gegen die polnische Verfassung und die Prinzipien der Europäischen Union. Richter seien sogar gezwungen, die Reform zu ignorieren. Kurz vor der Abstimmung im Sejm tat der oberste Gerichtshof Polens denn auch genau das, was das neue Gesetz verbieten soll. Drei Kammern trafen sich zu einer Vollversammlung und kamen zum Ergebnis, die neu ernannten Richter, es sind schon einige hundert, seien nicht rechtmäßig ernannt worden. Sie dürften nicht Recht sprechen. Krzysztof Rączka, Richter am obersten Gerichtshof. Wir haben es mit einer institutionalisierten Anarchie zu tun. Das betrifft nicht nur die Gerichte, sondern das ganze gesellschaftliche Leben. Diese Dämonen sind geweckt und dafür trägt die Regierung die Verantwortung. Richter und Regierung werfen sich also gegenseitig vor, für juristisches Chaos zu sorgen. Der Streit um die Justizreform ist durch das sogenannte Maulkorbgesetz also noch schärfer geworden.
Florian Kellermann aus Warschau. Schmiergelder, Luxusgeschenke, Finanzspritzen an Parteien im Wahlkampf, die Liste denkbarer Bestechungsgaben ließe sich fortsetzen und ist auch den Deutschen nicht fremd. Im aktuellen Korruptionsindex der Organisation Transparency haben wir uns zwar um 2 Plätze auf den 9. besten Rang vorgearbeitet, aber wie die jüngste Untersuchung belegt, nicht weil wir besser, sondern weil andere noch ein bisschen schlechter geworden sind. Alles Weitere von Katharina Hamberger.
Die volle Punktzahl, also 100 Punkte, erreichte im Korruptionswahrnehmungsindex 2019, den Transparency International vorstellte, kein Land. Auf den ersten beiden Plätzen liegen mit jeweils 87 Punkten Dänemark und Neuseeland. Auf den letzten Rängen mit jeweils 13 und 10 Punkten Südsudan und Somalia. Der Index trifft keine Aussage über das tatsächliche Korruptionsniveau in einem Land, sondern über die Wahrnehmung von Korruption in Politik und Verwaltung. Erschreckend sei, so Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency International Deutschland,
dass weltweit mehr als 2/3 aller Länder eine Punktzahl von unter 50 Punkten, also auch nur unter der Hälfte der zu erreichenden Punkte, liegen. Der Durchschnitt liegt insgesamt bei 43 Punkten.
Deutschland befindet sich in der oberen Hälfte und rutschte im Vergleich zum Vorjahr um 2 Ränge, vom 11. auf den 9. Platz nach oben.
Nicht, weil wir jetzt besser geworden sind, sondern weil andere etwas schlechter geworden sind.
Sowohl 2018 als auch 2019 erreichte Deutschland 80 Punkte. Im Fokus des Index 2019 steht die Frage, wie der Einfluss von Geld sich auf die Korruptionswahrnehmung auswirkt. Für Deutschland nennt die Organisation mehrere Beispiele. Zum einen unter anderem die ungeklärten Parteispenden bei der AfD. Das Berliner Verwaltungsgericht hat jüngst die Klage der Partei gegen einen Sanktionsbescheid der Bundestagsverwaltung wegen illegaler Parteispenden in Höhe von rund 270.000 Euro abgewiesen. Zum anderen verweist Transparency International auf die Korruptionsaffäre um den mittlerweile suspendierten Regensburger Oberbürgermeister, an den eine Spendensumme eines Bauunternehmers von rund 700.000 Euro aufgeteilt in Einzelbeträge unter 10.000 Euro geflossen sein soll. Der Vorwurf ist, dass der Bauunternehmer dafür bei Vergaben bevorzugt worden sein soll. Transparency leitet daraus mehrere Forderungen ab. Zum Beispiel, dass Parteispenden bereits ab 2.000 Euro veröffentlicht werden müssen, eine Obergrenze pro Spender und Jahr von 50.000 Euro eingezogen wird und dass parteigebundene Mandatsträger und Kandidierende keine Direktspenden mehr annehmen dürfen.
Als weiterer Punkt, den wir auch gerade aus diesem AfD-Skandal entwickelt haben, ist der, dass Spenden über Dritte, wie diese Goal AG in der Schweiz, dass die entweder in Zukunft unzulässig sind oder aber diese Spender tatsächlich offenlegen müssen, wo das Geld herkommt.
So Transparency-Vorsitzender Bäumer. Die Organisation fordert zudem zusammen mit dem Verband der chemischen Industrie, dem Bundesverband der deutschen Industrie, den Familienunternehmern, dem Verbraucherzentrale Bundesverband und dem NABU ein Lobbyregister. Dafür gibt es Unterstützer sowohl aus der Opposition als auch aus der Koalition.
Katharina Hamburger und bei mir im Studio Dietmar Reiche mit der Presseschau.
Kommentiert wird das Gedenken an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt durfte Bundespräsident Steinmeier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sprechen. Dazu schreibt der Weser-Kurier aus Bremen: Steinmeier hat keine lange Rede gehalten, aber eine große. Sie ist ebenso berührend wie geradlinig. Berührend, weil sie einigen der 6 Millionen Opfer Namen und Gestalt gibt, sie aus der monströsen Anonymität der Massengräber holt. Geradlinig, weil sie das Ausmaß deutscher Schuld nicht um ein Jota relativiert. Nach Ansicht der Neuen Westfälischen aus Bielefeld muss Steinmeiers Bekenntnis alle tief beschämen. Denn unser Staatsoberhaupt hat ja recht. Dieses Land wird dem eigenen Anspruch des Nie wieder und des Wert den Anfängen längst nicht mehr gerecht. Jüdische Gemeinden raten ihren Mitgliedern, auf das Tragen der Kippa zu verzichten. Synagogen sind verrammelt, um mörderische Täter wie den in Halle aufzuhalten. In Gedenkstätten wie Buchenwald treten Neonazis immer frecher auf. Die Schwäbische Zeitung mahnt, es wird die Aufgabe aller Demokraten sein, jenen entgegenzustehen, die versuchen, die Verbrechen zu relativieren, kleinzureden oder gar zu leugnen. Jenen, die die NS-Zeit als Vogelschiss in der Geschichte Deutschlands bezeichnen, jenen, die finden, es sei jetzt einmal genug mit Erinnern und Gedenken, denen sei gesagt, es kann nach Auschwitz kein Zurück zur Normalität geben. Nach Ansicht der Allgemeinen Zeitung aus Mainz ist nie zuvor der Holocaust politisch so instrumentalisiert worden wie bei dieser Gedenkfeier. Infam war der Auftritt Wladimir Putins, der Yad Vashem regelrecht missbrauchte. Für seine unhaltbare These, wonach polnische, ukrainische und lettische Kollaborateure oftmals grausamer agierten als die Deutschen und selbst der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu machte vor der Instrumentalisierung des Gedenktages nicht Halt, indem er diesen Putin wie ein Superstar umgarnte, um auf dem Höhepunkt seiner persönlichen politischen Krise die russischstämmigen Israelis für sich zu gewinnen. Wie unwürdig. Abschließend ins Inland. Bundesinnenminister Seehofer hat die rechtsextreme Gruppierung Kombat 18 verboten. Der Reutlinger Generalanzeiger hält diesen Schritt für überfällig. Bereits im Jahr 2003 fanden Polizisten bei einer Razzia Hinweise darauf, dass die Gruppe Anschläge plante. Der Ableger Kombat 18 Pinneberg verfügte über Waffen und Sprengsätze. Dort stellten die Beamten auch Listen sicher, auf denen Namen von unliebsamen Politikern und Polizisten vermerkt waren.
Dietmar Reiche mit der Presseschau und das war der Tag mit Christine Heuer im Studio. Gute Nacht.